wunderschönen guten Morgen. Geht's Ihnen gut? Hoffentlich. Ein mutmachender Gottesdienst. Und ich habe Ihnen zu einem mutmachenden Gottesdienst eine mutmachende Bibelgeschichte mitgebracht. Die steht bei Markus im ersten Kapitel. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein: Nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh und zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer, das Mose angeordnet hat. Alles gut. Im schlimmsten Fall ist das der Heilige Geist. Heute ist hier ein Beweis zur Gesetzestreue. Soll ich mal ein anderes Mikro nehmen?
Ja, gell, das machen wir mal.
Machen wir das. Neuer Test. Also, Sie haben sich bisher gemerkt, was passiert ist. Aussätziger, Jesus, gesund geworden. Und das soll für Sie ein Beweis sein, meine Gesetzestreue. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einem einsamen Ort auf. Dennoch kamen die Leute von überall zu ihm her und wollten gesund werden. Lebendiger Gott, wir wollen dich heute Morgen bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Wege und du siehst auch unsere vergangene Woche. Du siehst, was uns Freude gemacht hat, was uns gelungen ist, was wir geschafft haben. Und du siehst auch das, was uns misslungen ist, was wir nicht geschafft haben, wo wir traurig sind und diese Trauer vielleicht auch heute Morgen in unserem Herzen ist. Hab Dank, dass du da bist, lebendiger Gott, und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen aufsperrst, unsere Sinne aufsperrst, dass wir mit allen Sinnen und Möglichkeiten wahrnehmen, dass du ein liebender und guter Gott bist. Amen. Eine mutmachende Geschichte, liebe Gemeinde, Akzente-Gemeinde an diesem Sonntagmorgen. Ich habe noch eine mutmachende Geschichte mitgebracht, gerade in der Zeitung gefunden vor ein paar Tagen. 5-Jähriger bewirbt sich bei der Polizei. Ein 5-jähriger Junge hat sich bei der Polizei in Bocholt beworben. Seine Bewerbung besticht durch Leidenschaft und Kreativität. Niklas weiß heute schon, was er morgen einmal werden möchte, nämlich Polizist. Entschlossen, seinen Berufswunsch in die Tat umzusetzen, hat er sich bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen beworben. Niklas ist 5 Jahre alt, sein Lebenslauf ist noch recht kurz. Besuch des Kindergartens über den Wolken ist bisher der einzige Eintrag, den der kleine Niklas in der Rubrik Werdegang vorweisen konnte. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Im Anschreiben steht: Ich möchte gerne meine Ausbildung starten, sobald ich den Kindergarten und meine schulische Ausbildung abgeschlossen habe. Zu meinen Hobbys gehört das Spielen mit Polizeiautos und auch mit Polizeihubschraubern. Zu Karneval sei er als Polizist schon einmal verkleidet gewesen und habe Festnahmen vorsichtshalber schon mal geübt. Papa habe ihm nur ein bisschen beim Schreiben geholfen. Bei der Polizei hinterließ die leidenschaftliche Bewerbung des kleinen Niklas offenbar einen wunderbaren Eindruck. Die Beamten freuen sich jetzt schon auf den zukünftigen Kollegen, sagte der Sprecher mit einem Augenzwinkern. Liebe Gemeinde, wann haben Sie denn das letzte Mal so richtig was gewagt? Also ich meine so richtig was gewagt. Wann haben Sie denn das letzte Mal so richtig Mut bewiesen und gesagt: Mensch, da bin ich über meinen Schatten gesprungen? Wissen Sie, was das Besondere an der Geschichte ist, die ich Ihnen vorgelesen habe, die Sie hoffentlich mindestens zur Hälfte verstanden haben? Das Spannende ist nicht, da wird jemand gesund. Wenn Sie das haben wollen, dann müssen Sie die Bibel bloß aufschlagen, das finden Sie dauernd. Dass da jemand krank ist, gesund wird, das ist nicht das Besondere an der Geschichte. Deswegen habe ich die nicht ausgesucht und Ihnen heute Morgen nicht mitgebracht. Das Interessante ist bei der Geschichte nicht so sehr, dass jemand geheilt wird. Das geschieht ganz häufig in der Bibel. Das Spannende ist, was dieser Kranke erlebt oder wie es überhaupt zu dieser Heilung kommt. Überraschend ist, wie diese Geschichte anfängt. Da kommt einer zu Jesus, ein Aussätziger, und das Spannende ist, Aussätzige hatten einen Stempel auf der Stirn. Die hatten Glocken zu tragen an den Händen, an den Füßen. Die mussten Lärm machen, weil es klar ist, wenn die zu nah an gesunde Menschen rankommen, dann werden die anderen auch noch angesteckt. Also die mussten großen Radau machen und dementsprechend dürfte da keiner hin. Aussätzige hat man gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Die mussten Glöckchen tragen, die mussten hier Zeichen geben, man musste sich fernhalten. Und dieser Aussätzige besitzt die große Unverschämtheit und geht auf den gesunden Jesus zu. Das ist das Radikale an dieser Geschichte. Nicht, dass er gesund wird, aber dass er über den Schatten springt. dass er etwas tut, was nicht erlaubt ist, was man nicht macht. Sie kennen bestimmt auch viele Dinge, was man nicht macht, was man in der Gesellschaft nicht macht, was klar ist, was man als Christ oder in einer Kirche nicht macht, was man in einer Partnerschaft nicht macht, in einer Freundschaft nicht macht. Wann haben Sie das letzte Mal, um etwas Gutes zu tun und etwas Besonderes zu entdecken, diesen Schatten übersprungen, was Unerhörtes getan, so wie der Aussätzige in unserer Geschichte? Was macht diese Geschichte mit Ihnen? Trauen Sie sich, auf Gott zuzugehen? Trauen Sie sich, Gott zu begegnen? Oder fühlen Sie sich eigentlich ein bisschen aussätzig? Fühlen Sie sich eigentlich ein bisschen unfähig, Gott zu begegnen? Zu mir kam neulich ein Mann in die Seelsorge und der hat junger Mann, auch nicht unattraktiver Mann, ich kann es als Mann jetzt bedingt gut beurteilen, aber zumindest, lassen wir es dahingestellt. Und der hat zu mir gesagt, weiß auf, Folgendes, nur dass du es weißt, ich fühle mich zu dick, ich fühle mich zu hässlich, ich stinke und ich bin faul. Mit diesen Sätzen hat er so sein Wesen charakterisiert. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wie in der Geschichte. Ein Aussätziger, jemand, der sich in der Gesellschaft bewegt, jemand, der sich in einer Gemeinde bewegt, jemand, der sich in Kreisen bewegt, aber ganz fest davon überzeugt ist, dass er da gar nicht dazugehört, weil er ja stinkt, weil er faul ist, weil er zu dick ist, weil er und so weiter und so fort. Was sind Ihre Argumente? Wir haben uns hingesetzt, wir haben aufgeschrieben. Ich habe gesagt, schreib doch mal auf, jetzt will ich mal wissen, was du alles schlecht an dir findest. Und er hat, das hat ein bisschen gedauert, hat dann aufgeschrieben, hat seine Sätze aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, jetzt überlegen wir mal, wo kommt denn das alles her? Und ich fand das ganz interessant. Dann fanden wir raus, Mensch, der Bruder hat immer zu ihm gesagt, du bist zu dick. Und im Gespräch haben wir rausgefunden, der Bruder hatte Magersucht. Die Mutter hat immer zu ihm gesagt, Mensch, Junge, wasch dich, du stinkst. Der Vater hatte seine Arbeit verloren. Und aus dieser Angst heraus, dass es dem Jungen auch mal so geht, hat er immer gesagt, Mensch, streng dich mal an. Aber in dem Jungen ist im Kopf hängen geblieben, in seinem Kopf und auch in seinem Herzen, ich bin zu faul, ich pack's nicht. Der war Beamter, dieser junge Mann, nicht mehr ganz junge Mann, aber fast junge Mann. Der hat neben seiner Beamtentätigkeit eine Abendschule gemacht, ein Studium gemacht. Also ich fand jetzt nicht, dass der zu faul war. Aber diese Sätze, dass er zu dick ist, dass er zu faul ist, dass er stinkt, das war fest in seinem Kopf. Welche Glaubenssätze haben Sie in Ihrem Kopf? Was ist für Sie ganz sicher und ganz eindeutig und ganz klar, warum Sie in der Kirche, warum Sie vor Gott, warum Sie in der Gesellschaft eigentlich keinen Platz haben? Warum es klar ist, dass doch mit Ihnen keiner was zu tun haben will? Welche Glöckchen haben Sie um Ihre Hände, um Ihre Arme, um Ihre Beine gebunden und schreien schon, wenn so der erste Anflug des ersten Liebesbeweises eines anderen Menschen auf Sie zufliegt, so, oh nee, stopp, ich bin aussätzig. Ich habe das gar nicht verdient, dass man sich mir nähert. Trauen Sie sich, so frech und unverschämt wie dieser Aussätzige, auf Gott zuzugehen? Oder fühlen Sie sich zu aussätzig und Gott für Sie zu ungreifbar, viel zu heilig, viel zu universal? Das dürfen andere, die ganz fromm sind, die dürfen das machen. Aber Sie haben auf Ihrem Kärtchen, so wie die Kindergottesdienste, gibt es hier so Kindergottesdienstkärtchen, wo man Stempel kriegt? Das gab es früher bei uns, das fand ich toll. Habe ich immer gesammelt. In der Schule habe ich immer böse Gesichter bekommen, im Kindergottesdienst schöne Gesichter. Da musste man auch nichts machen, nur still sein. Aber deswegen habe ich auch die Gesichter nicht oft bekommen. Aber fühlen Sie sich manchmal so, dass Sie sagen, Mensch, da dürfen andere, die viel frömmer sind, die regelmäßig in Gottesdienst gehen oder die tolle Sachen, die dürfen das machen, die dürfen sich Gott nähern. Aber in meinem Kopf, in meinem Herzen sind doch eindeutige Beweise, warum ich da gar nichts verloren habe, warum ich aussätzig bin. Und Gott fühlt sich so weit entfernt an, Gott so weit weg. Ich komme aus Mühldorf am Inn, das haben wir gestern schon geklärt, wir können das kurz machen, Mühldorf am Inn ist in Oberbayern. Nur falls Sie denken, das wäre in Niederbayern, machen Sie das nicht, machen Sie sich nur schuldig. Ja? Mühldorf am Inn in Oberbayern, sehr katholisch. Und in diesem katholischen Ort bin ich aufgewachsen und wir fanden das toll. Man sagt ja immer, die Protestanten machen Radio in ihrem Gottesdienst und die Katholiken machen Fernsehen, weil es da so viel zu gucken gibt. Das hat mich fasziniert. Da gab es was zu riechen, da gab es Weihrauch, da gab es was zu gucken. Die hatten alle bunte Gewänder an. Und was mich fasziniert hat, die kamen dann rein, die haben sich bekreuzigt und haben so einen Knicks gemacht. Haben Sie das schon mal gesehen? Sind hier Katholiken? Knickst man hier? Ja, nicht. In Oberbayern schon. Das fand ich toll. Das hat mich fasziniert. Ich habe mir gedacht, Mensch, vor wem da geknickst wird, das muss was ganz Besonderes sein. Und spätestens an dem Schulgottesdienst, wir hatten dann immer gemeinsam Schulgottesdienst in der katholischen Kirche, kam der Bürgermeister. Und was hat er gemacht? Geknickst. Das fand ich faszinierend. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn so ein mächtiger Kerl vor dem, was da drin wäre, der hier in diesem Haus wohnt, wenn der knickst, hier muss was ganz Besonderes wohnen. Ich finde das was Wunderbares, dass wir heilige Orte haben. Dass wir Orte haben, wo wir von heiligen Dingen, von besonderen Dingen sprechen. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es auch eine große Gefahr, dass wir sagen, das ist was ganz Heiliges. Das ist was ganz Entferntes. Und diesem ganz Entfernten darf ich mich nur dann nähern, nur da hingehen, wenn ich ganz ordentlich lebe. Wenn ich vielleicht mal so 10 Jahre anständig gelebt habe. Wenn ich wie so ein Gottesdienstheft vorweisen kann, dass ich fleißig im Gottesdienst war, dass ich ausnahmsweise meine Frau mal nicht geschlagen habe oder ich weiß nicht, was, nein, das stimmt nicht, mache ich nicht. Aber ich weiß nicht, was Sie für Themen haben. Nur wenn ich mal ganz artig war, so ein Stück weit, dann darf ich mich Gott nähern. Ich finde das ganz spannend. Das war interessant. Da musste jemand ganz Heiliges in diesem Ort wohnen. Diesem Heiligen nähert sich der Aussätzige ganz unverschämt. Was mich diese Geschichte lernt, ich darf mich diesem Gott nähern, unverblümt, ohne Vorleistung, ohne was tun zu müssen. Mich hat das sehr bewegt. Ich kann sehr viele Kirchenlieder auswendig. Das liegt daran, dass es bei uns zu Hause so war, immer wenn man laut im Gottesdienst war und gestört hat, musste man einen Vers auswendig lernen. Ich kann sehr viele Verse auswendig und das hat mich bewegt. Kennen Sie dann Befiehl du deine Wege, Paul Gerhardt? Das war ein Satz, der ist seit meiner Kindheit in meinem Herzen. Also ich musste schon seit Kindheit auswendig lernen. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Meine Güte. Da war plötzlich nicht mehr dieser große, unfassbare, ganz entfernte, allmächtige, heilige Gott, sondern das war dieser Gott, der mich seit meiner Kindheit begleitet hat, den ich immer wieder festgestellt habe, wie es um Berufswahl geht, wie es um verschiedene Entscheidungen ging in meinem Lebensweg. Das war der Satz, der immer in meinem Herzen wieder aufgekeimt ist. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Jemand, der die ganze Welt in der Hand hat, die ganze Welt in Atem hält, der kümmert sich nicht nur um die großen Dinge, sondern, Mensch, der kümmert sich auch um deine kleine Geschichte. Das hat mich bewegt. In der Rückschau merke ich, Mensch, da ist ein Gott, der eingreift. Da ist ein Gott, den ich erlebt habe. Und ich merke, dass genau in diesen Erfahrungen, die ich anfange mit anderen Menschen zu teilen, eine große Gefahr liegt. Ich merke, ich habe Geschichten, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und ich merke, indem ich Geschichten erzähle, lege ich Gott fest. Und ich merke, meine Güte, was für eine große Gefahr. Ich definiere Gott, weil ich sage, Mensch, da habe ich Gott so erlebt. Ich gehe davon aus, dass ich ihn morgen genauso erlebe. Ich glaube, die spannendste Erfahrung des Lebens ist, Gott zu erleben und festzustellen, dass er mich auf die gleiche Weise nicht morgen wieder besuchen wird. Dass er mir auf die gleiche Art und Weise nicht morgen schon wieder so begegnen wird. Gott kann man nicht machen. Gott kann man nicht in eine Schachtel stecken. Gott kann man nicht festlegen. Gott kann man nicht einfach nur definieren und sagen, Mensch, nur auf die Art und Weise kann ich Gott erleben. Nur wenn Gott mir auf die Art und Weise begegnet, hat Gott wirklich zu mir gesprochen. Ich weiß nicht, kennen Sie den Witz? Ein Mann, ein sehr, sehr frommer Mann, ist auch ein sehr intensiver Naturbursche und er geht spazieren im Moor und plötzlich ist das ein bisschen unschön zu laufen und er sinkt in diesem Moor ein. Er ist ein frommer Mann. Er steht bis zu den Knien im Moor und sagt, lebendiger Gott, ich glaub dir doch, dass du mir hilfst. Von dem her wirst du mich aus diesem Moor auch hinausziehen. In dem Moment kommt die Feuerwehr vorbei. Die Feuerwehr sieht, dass der Mann schon bis zu den Knien im Morast steckt. Der Feuerwehrmann springt raus und sagt, Mensch, wir müssen ihm doch helfen. Da sagt der Mann, keine Angst, ich bin ein frommer Mann. Gott wird mir helfen. Ja, soll man sie nicht rausziehen? Nee, passt schon. Gott wird mir helfen. Die Feuerwehr schüttelt den Kopf, steigt wieder ein und fährt weiter. Zeit vergeht, der Mann steckt bis zur Hüfte im Moor. Und er flieht zu Gott, Mensch Gott, ein Leben lang habe ich dir getraut, dass du mir helfen wirst. Du wirst mir doch auch heute helfen, also rette mich aus diesem Moor raus. Und wieder kommt die Feuerwehr vorbei. Der Hauptmann springt raus und sagt, Mensch, gucken Sie, jetzt stehen Sie schon bis zur Hüfte im Moor, jetzt müssen wir Ihnen doch helfen. Nee, brauchen Sie nicht. Keine Angst, Gott wird mir helfen. Der Feuerwehrmann schüttelt den Kopf, steigt ein und fährt weiter. Es vergeht wieder Zeit, das Moor ist sehr empfänglich und der Mann steht schon bis zum Hals im Moor. Wieder sagt der Mensch, Gott, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, du hast jetzt ungefähr noch 3 Minuten Zeit, rette mich. Und wieder kommt die Feuerwehr vorbei. Und wieder spätestens jetzt Sie können uns ja nicht mal mehr die Hand reichen. Sagt er, nee, Entschuldigung, ich habe es Ihnen doch jetzt schon zweimal gesagt, ich bin ein frommer Mann, fahren Sie ruhig weiter, Gott wird mir helfen. Sie können sich vorstellen, die Geschichte geht sehr blub-blub-lastig aus, der Mann geht unter, er stirbt im Moor und eines Tages steht er an der Himmelspforte. Gott möchte so gerade sein Leben mit ihm besprechen, schlägt das große Buch auf und sagt zu ihm, wollen wir doch mal schauen. Sagt er, also bevor du mir Sachen vorhältst, Gott, will ich mal sagen. Dreimal kam die Feuerwehr. Ich habe gesagt, ich habe Zeugnis gegeben. Ich habe gesagt, ich habe einen großen Gott, der wird mir helfen. Und wo hast du mir geholfen? Dann sagt Gott, mein lieber Sohn, du bist auch ein bisschen komisch. Ne? Dreimal habe ich dir die Feuerwehr geschickt und dreimal hast du dich nicht retten lassen. Kennen Sie das manchmal? Ich kenne das, ich lerne viele Menschen kennen unterwegs und ich lerne viele Frömmigkeiten kennen und meine Güte, wie gerne würden wir Gott in so eine Schachtel packen. Wie gerne würden wir Gott festlegen und wir haben sehr Vorstellungen, wir haben Wünsche an das Leben, wir haben Wünsche an Gott und wir haben Vorstellungen wie das, was im Argen bei uns liegt, wie unsere Sehnsüchte gestillt werden, wie die erfüllt werden. Und je intensiver wir uns darauf festlegen, wie Gott uns heilt, wie Gott uns was schenkt, wie Gott uns unser Leben erfüllt und je intensiver wir das festlegen, desto weniger begreifen wir eigentlich oder sind wir offen für die Art und Weise, wie Gott an uns handeln will. Ich verstehe den Ärger manchmal nicht. Mut, den der Aussätzige beweist, Mut, der zur Heilung beiträgt. Vorher haben wir einen Satz gehört und einen schönen Sätzen, ein schönes Zitat, das habe ich nicht auch dabei. Fernandel hat gesagt, französischer Schauspieler und Sänger, wer zugibt, dass er feige ist, der hat Mut. Meine Güte. Wie sehr wünsche ich mir in unserer Gesellschaft, wie sehr wünsche ich mir in unseren Gemeinden eine Kultur des Scheiterns. Und ich erlebe das nicht. Ich bin in vielen Kirchengemeinden unterwegs und ich erlebe das nicht. Ich erlebe eher so eine fromme Winterolympiade oder Sommerolympiade. Mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Gebetserfahrung, mein tolles Gebetsleben, mein toller Gottesdienstbesuch, mein Engagement, was ich alles kann. Ich bin in 14 verschiedenen Kirchenvorständen unterwegs, ich bin und so weiter und so fort. Ist das der Auftrag, den uns Jesus gegeben hat? Uns gegenseitig zu zeigen, wie toll wir sind? Wie großartig wir sind? Wie fromm wir sind? Oder würde es helfen, wenn wir anfangen, gegenseitig das zu teilen, was wir nicht auf die Reihe kriegen? Ich wünsche mir so sehr eine Kultur des Scheiterns. Ich wünschte mir, dass in unseren Gemeinden Orden verteilt werden würden, wenn sich hier jemand nach vorne stellt und sagt, meine Güte, da habe ich mir eine blutige Nase geholt, da bin ich gescheitert, da habe ich verloren. Ich wünschte mir, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und Mut zusprechen, wenn sich jemand nach vorne stellt und sagt, da habe ich das Leben nicht auf die Reihe gebracht. Ich habe neulich einen guten Spruch gelesen. Ein guter Freund ist jemand, der dich für dein Schwimmen lobt, wenn du gerade mit deinem Schiff gescheitert bist. Ein guter Freund ist jemand, der dich für das gute Schwimmen lobt, wenn du mit deinem Schiff gekentert bist. Der Mut des Aussätzigen, dass er sich nicht an Regeln hält, nicht an die Vorgaben hält, der hinterlässt Spuren, viel mehr Spuren als nur die Tatsache, dass er gesund wird, sondern der hinterlässt Spuren, in denen plötzlich Menschen aufhorchen und diesen Jesus kennenlernen wollen. Wo hinterlassen Sie Spuren? Ich habe in Mühldorf am Inn, Sie wissen es, Oberbayern, Spuren hinterlassen. Ich habe vor einem halben Jahr in meiner Kirchengemeinde, in der ich also meine Heimatgemeinde gespielt und musste ein wichtiges Detail in meiner Gemeinde überprüfen. Oben auf der Kirchenbank steht heute noch Andi eingeritzt. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Dort saß immer nur die Familie Weiß, es können aber 5 andere auch noch gewesen sein. Aber es hieß nur einer Andi, ich weiß es nicht, wer das war. Vielleicht hinterlassen Sie heute nicht Spuren, indem Sie Ihren Namen in die Stühle ritzen. Aber wissen Sie was? Wir machen heute Morgen nur eine Unterhaltungsveranstaltung. Karneval ist vorbei. Wir machen heute Morgen nur ein nettes Stell-Dich-Ein. Wenn das, was wir heute Morgen besprechen, keine Spuren in Ihrem Leben, in unserem Leben, in meinem Leben hinterlässt. Ich glaube, wir müssen uns nicht nur Gedanken machen über das, was nicht klappt in unserem Leben, sondern wir müssen uns auch genauso Gedanken machen, was wir alles nicht tun in unserem Leben, was wir unterlassen, wie viele Menschen unsere Nähe, unsere Hilfe brauchen. Und ich weiß das, wenn es darum geht, Mensch, wie kann ich mich engagieren, fällt uns gerade als Deutschen natürlich zu Recht als erst ein, was wir alles nicht können, was wir Ungutes haben, was wir alles nicht auf die Reihe kriegen. Ich war neulich bei Behinderten, dann Konzert gespielt und da war ich jetzt schon öfter und dann besuche ich immer jedes einzelne Zimmer. Und ein Zimmer hat mir ganz besonders gefallen. Da klebte an der Tür ein Plakat und da stand drauf: Ein Mensch ohne Macke ist Kacke. Das fand ich toll. Das fand ich toll. Ich wünschte mir, dass das auf jeder Kirchentür steht. Ich wünschte mir, dass das auf jeder Gemeindehaustür steht. Ich wünschte mir, dass die Menschen im Mittelpunkt der Gesellschaft, im Mittelpunkt unserer Gemeinden, im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, die ihre Macken nach außen tragen. Dostojewski hat mal in einem Brief geschrieben: Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin. Denn wenn ich weiß gewaschen wäre, dann liebten mich ja alle. Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin. Denn wenn ich weiß gewaschen wäre, dann liebten mich ja alle. Jetzt hat unser christliches Herz natürlich Vorbehalte. Selbstliebe, ganz gefährlich. Das ist ja purer Egoismus. Ich habe ein neues Telefon und meine Frau hat mir letztens, war ich auf Reisen geschrieben, wollte mal kontrollieren und hat nachgefragt, ob ich sie denn noch lieb habe. Dann wollte ich zurückschreiben: Andi Weiß liebt dich. Ich habe so ein Textergänzungsprogramm und da kam immer wieder: Andi Weiß liebt sich. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben und abgeschickt. Das ist kein falscher Egoismus. Und wenn sie das hören, dass sie sich selbst nicht lieben dürfen: Liebe Gott von ganzem Herzen, heißt es, und deinen Nächsten wie dich selbst. Meine Güte, ich glaube ganz fest, warum können wir denn oft andere Menschen nicht lieben? Warum können wir denn andere Menschen mit ihren Macken nicht ertragen? Warum sind wir denn manchmal so hartherzig? Warum sind denn unsere Kirchentüren manchmal zu und lassen wir keine Menschen rein, die nicht in unser Konzept passen? Weil wir nicht selber mit unseren eigenen Macken umgehen, weil wir selber nicht versöhnt sind mit uns selber, weil wir selber nicht bereit sind, sondern immer alles schön auf die Seite schieben und ganz gesetzlich in den Spiegel schauen und schauen, was läuft. Ich wünsche mir, dass unsere Türen auf sind. Ich wünsche mir Gemeinden, in denen Menschen sich in den Spiegel anschauen können und sagen: Mensch, das bin ich. Mit meinen Gaben und meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich kann. Und Mensch, das bin ich mit meinen Macken und Fehlern, die ich habe. Andi Weiß liebt sich. Ich hoffe, so eine falsche SMS haben sie auch Mut zu verschicken. Ich hoffe, sie lernen sich zu lieben, immer mehr. Mit all dem, was dazugehört. Denn ich glaube, wenn wir unsere Macken annehmen können, unsere Schattenseiten annehmen können, dann haben wir die nötige Energie, anderen ihren Begrenzungen zu leben. Ich habe einen ganz besonderen Lieblingsbewohner in dem Wittekindshof, wo ich da war, in dem Heim. Das ist Klaus Meyer. Ich war da schon mehrmals oben und Klaus Meyer hat immer das Vorrecht, wir singen dann auch zusammen ein Lied. Er singt irgendwas zu dem, was ich spiele. Man versteht das nicht, aber es ist ein tolles Lied. Und Klaus Meyer wohnt inzwischen in einer eigenen Wohnung. Und dieses Jahr hat er gesagt: Also ich muss mir dann danach, am Tag danach, noch ein bisschen Zeit nehmen, ihn besuchen kommen. Und er hat sich einen Tag Urlaub genommen und dann habe ich ihn in seiner Wohnung besucht. Er hat Kaffee gemacht, ich habe Kuchen mitgebracht. Und wissen Sie was mich dann berührt hat? In seiner Küche hing ein Kalender. Und auf diesem Kalender stand der Monat Februar und dieser Kalender war komplett leer. Bis auf einen Termin. Mein Besuch. Da stand Andi Weiß und eine Sonne war daneben gemalt. Wo ist Ihr Klaus Meyer? Ich glaube, jeder Mensch hat seinen Klaus Meyer. Vielleicht kennen Sie den noch gar nicht. Vielleicht kennen Sie den Mann, diese Frau noch gar nicht. Aber denken Sie dran, Sie stehen schon längst in einem Kalender von einem Menschen, vielleicht nicht handschriftlich reingeschrieben, aber in dem Herzenskalender, in dem Sehnsuchtskalender eines Menschen. Ich wünsche mir so sehr, dass Sie aus diesem Gottesdienst rausgehen und sich auf die Suche nach Ihrem Klaus Meyer machen. Dass Sie suchen, bei wem Sie schon längst im Kalender stehen, wer Sie so dringend braucht. Und tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie nicht so dumme Sätze wie: Mich braucht man ja nicht. Nach mir sehnt sich ja keiner. Ich höre oft Menschen, die sagen: Ich bin einsam. Und ich glaube, das einfachste Rezept ist, diese Einsamkeit aufzuheben, ist, andere Menschen zu suchen, die einsam sind. Ich habe viele Menschen, die mir erzählen, dass sie gescheitert sind. Und ich erlebe oft, dass das Heilsamste ist, wenn sich gescheiterte Menschen mit Menschen zusammentun, die auch gescheitert sind. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich glaube, um gescheiterte Menschen zu treffen, muss man nicht lang suchen, weder in unserer Gesellschaft noch in unseren Gemeinden. Und dazu wünsche ich uns immer wieder die nötige Ehrlichkeit und den Mut, zuzulaufen auf Gott, zuzugehen auf Menschen und Normen und Grenzen zu überspringen. Auch wenn man vielleicht blöde Blicke erntet zuerst. Aber das ist das, was wir brauchen in unseren Gemeinden. Das, was wir brauchen in unseren Familien. Das ist das, was wir brauchen in unseren Herzen. Amen. Lebendiger Gott, und wir danken dir, dass du uns immer wieder begegnest. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Herr, du kennst unsere geistliche Olympiade, die wir manchmal spielen, dass wir an unserer Arbeit, in unseren Familien, in unseren Gemeinden oder wo auch immer wir sind, dass wir da zeigen wollen, wie gut wir doch sind. Weil wir Angst haben, dass uns andere Menschen schlecht reden. Weil wir Angst haben, mutig zu sein. Und Herr, du siehst unser Herz, du siehst unsere Angst, du siehst unsere Vorsicht, aber du siehst auch gleichzeitig unsere Sehnsüchte. Und wir wollen dich bitten, dass du uns mutig machst, dass wir Spuren hinterlassen. Nicht nur, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, das ist leicht, sondern dass wir Spuren hinterlassen, wenn wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen. Dass wir Verantwortung wahrnehmen an unseren Arbeitsplätzen, in unserem Ort, in unserer Stadt. Dass wir Verantwortung weltweit wahrnehmen für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Herr, uns geht so gut. Und trotzdem reden wir das oft so schlecht, was wir haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns mutig machst. Dass du uns eine Kultur des Scheiterns schenkst. Dass wir mutig aufeinander zugehen, mutig miteinander teilen, was wir nicht auf die Reihe kriegen. Weil du ein Gott bist, der uns liebt. Weil du ein Gott bist, der uns begleitet. Weil du ein Gott bist, der uns nicht alleine lässt, auch wenn wir scheitern. Amen.